Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Der Islam im Licht der Bibel.
Wir Ihnen das Evangelium bringen, dass Sie es auch annehmen können und so weiter. Wenn man die Lehre des Islam kennt, dann versteht man eben auch Dinge, die heute die Welt beschäftigt und die Weltpolitik. Und wenn man das nicht kennt, dann ist eigentlich alles absurd, dann ist alles unlogisch. Dazu eine kleine Anekdote. Ein Skorpion und ein Kamel sind sich im Nahen Osten begegnet. Und dann hat das Kamel gesagt, beide wollten über einen Fluss gehen und der war so breit und da hat das Skorpion zum Kamel gesagt, nimm mich doch auf deinen Rücken und bring mich doch auch rüber. Das Kamel sagt, auf keinen Fall, ich weiß ganz genau, dann würdest du mich stechen, das mache ich nie. Und der Skorpion, ja, aber überleg doch einmal logisch. Wenn ich auf deinem Rücken dich stechen würde, dann gehst du ja unter im Fluss, dann würde ich ja auch sterben. Und das leuchtet dem Kamel ein. Natürlich, das stimmt. Also gut, komm. Und sie ging übers Wasser und in der Mitte des Flusses sticht der Skorpion voll zu. Und das Kamel sagt, aber du hast doch gesagt, das sei doch unlogisch. Und der Skorpion, ja sag mir mal, was ist im Nahen Osten logisch? Also, zunächst, nachdem wir das Leben von Muhammad zusammen angeschaut haben, kommen wir jetzt mal zu seiner Verkündigung. Eine kleine Korrektur. Ich habe nicht alle Zahlen mit dem Taschenrechner durchgerechnet. Sie haben vielleicht gemerkt, dass die Heirat mit 20 nicht gut aufgeht im Jahr 595. Er war also nicht 20, sondern 25. Und jetzt verstehen Sie auch, die Differenz war nicht so groß, ja, nur 15 Jahren. So, das mit 20 kam er nämlich in den Dienst zu Khadija, aber es ging noch 5 Jahre, bis dann das soweit war mit Heiraten. Muhammads Verkündigung unter den Arabern betonte sehr stark das Endgericht. Das göttliche Endgericht. Dann auch das Jenseits, das Paradies. Und das Paradies wird im Koran als ein sehr sinnliches Paradies beschrieben. Dann zentral steht Allah, eben der Gott, das heißt der einzige Gott. Und die Verkündigung eines Gesetzes. Das Gesetz der Muslime ist geprägt deutlich durch die 10 Gebote aus der Bibel. Aber auch sieht man Einflüsse der arabischen Stammesgesetze von damals. Der Koran betont 15 Gesetze, die finden Sie alle in der Sure 17 zusammengestellt. Da geht es also um Regelung von allen möglichen zwischenmenschlichen Verhältnissen, auch das Verhältnis von Kindern zu Eltern, Respekt und so weiter. All diese Dinge werden da zusammengestellt. Dann weiter sind ganz zentral 5 kultische Gesetze. Man spricht auch von den 5 Säulen des Islam. Das ist das Glaubensbekenntnis zu Allah, also La ilaha illa Allah. Also es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet. Dann das rituelle Gebet an ganz bestimmten Zeiten am Tag und mit ganz bestimmten vorgeschriebenen Riten und Waschungen. weiter das Fasten, ganz besonders das Fasten am Ramadan. Und weiter eine Besteuerung. Es handelt sich um Almosen, eine Art Kapitalsteuer. Und fünftens die Pilgerfahrt, eine Pilgerfahrt nach Mekka. Und man könnte eventuell noch sechstens dann hinzufügen den Dschihad, den Heiligen Krieg. Nun ein paar Bemerkungen zum Koran. Der Koran betrachtet sich selbst als Allahs Wort. Um 632, das Todesjahr von Muhammad, war er nur zum Teil schriftlich fixiert. Aber viele Texte befanden sich auswendig im Gedächtnis von Anhängern. Der erste Kalif, also Nachfolger, rechtlicher Nachfolger von Muhammad, war Abu Bakr. Den haben wir ja schon mal kennengelernt. Er veranlasste eine erste Sammlung von all dem, was an Texten übrig war und auch eben von den auswendig Gelernten. Aber erst der dritte Kalif, Osman, veranlasst dann eine einheitliche Buchfassung des Koran. Und die entsteht also erst circa 20 Jahre nach Muhammads Tod. Man spricht daher von der osmanischen Textfassung. Das ist die Endfassung. Da wurden Suren oder Verse, die nicht eindeutig auf Muhammad gehen, zurückgehen, wurden vernichtet, oder die man als nicht authentisch betrachtete, wurden jedenfalls vernichtet. Die Suren, das sind die Kapitel im Koran, es gibt 114, die hat man nicht in zeitlicher Reihenfolge geordnet, sondern im Wesentlichen nach der Länge. Also etwa so, ich musste vor kurzem, als wir umgezogen waren, die Bibliothek ganz neu ordnen. Ich hätte das auf verschiedene Arten tun können. Ich hätte beginnen können ganz oben links mit den dicksten Büchern und dann so der Reihe nach bis zu den kleinen Broschüren. Das ist ein Ordnungsprinzip. Ich habe ein anderes gewählt. Aber das ist das Ordnungsprinzip hier im Wesentlichen. Zum Beispiel der Anfang, das ist noch kurz, aber dann sieht man, dass die effektiv nach der Länge geordnet sind. Und weiter ist zu erklären, der Ausdruck Koran auf Arabisch heißt eigentlich Rezitation. Kara heißt auf Arabisch lesen. Also der Koran ist das, was zu lesen ist, zu rezitieren ist. Im Islam wird betont, es ist nicht wichtig, dass man alles verstehen kann, sondern an sich das Rezitieren des Textes, das ist wichtig. Und so gibt es tatsächlich auch Muslime, die können große Teile des Koran auswendig auf Arabisch, aber verstehen es nicht. Aber für sie hat das einen Wert in sich. Und ich habe einen Afghanen kennengelernt, in Tadschikistan, und die haben mir gesagt, ich habe den Koran dreimal gelesen auf Arabisch. Aber er kann kein Arabisch. Aber das war ein Intellektueller. Und lesen konnte er daher, weil Farsi, also Persisch, schreibt man ja mit arabischen Buchstaben. In Afghanistan und in Persien. Die Tadschiken haben das kyrillische Alphabet von der Sowjetunion übernehmen müssen. Gut, also das Rezitieren ist wichtig, also der Glaube an die Wortkraft, die Wortmagie. Aber das erinnert mich sehr stark an das heutige Zungenreden, das ja auch einfach ein Rezitieren, ein Lallen ist, das der Sprecher ja normalerweise anerkanntermaßen nicht versteht und trotzdem sieht man darin in diesem Vorgang eine Erbauung. Das biblische Sprachenreden, das war ja das Beherrschen von Fremdsprachen, ohne dass man sie gelernt hatte. Aber das Zungenreden, eben dieses Lallen, unverständlich, das erinnert eigentlich sehr stark daran, dass man eben im Wortklang selber gewissermaßen die Auferbauung sucht. Das wäre nämlich so, wie wenn, das wäre doch eine kleine Sache, sagen wir über den CLKV-Verlag, ein Büchlein rauszugeben mit den Psalmen, der hebräische Text umgeschrieben mit unseren Buchstaben, dann kann jeder zu Hause die Bibel lesen in der Sprache des Heiligen Geistes. Denn so sind ja die Psalmen inspiriert worden. Da kann man beginnen mit Psalm 1, kann daheim schön rezitieren. Ashreha ish asher lo halach ba'atzat rasha'im uvederech hadayim lo amadu b'shav letzim lo yashav ki'im und so weiter. Aber was bringt das? Es bringt gar keine Auferbauung. Gottes Wort bringt Auferbauung, indem die Botschaft rüberkommt. So wird der Mensch auferbaut. Wenn der Sinn der Sprache allein schon im Wortklang gesucht wird, das ist eigentlich ein magisches Denken und widerspricht dem Grundanliegen der Sprache. Sprache ist da, um Kommunikation von A nach B hinüberzuführen. Und dann eine Antwort von B zu A. Gott spricht zu uns und er möchte, dass wir wieder zu ihm sprechen. Der Koran betrachtet sich selber als Offenbarung aus einem Urbuch, das bei Allah sich befindet. Die Muslime betrachten den Koran als Wunder aller Wunder. Muhammad hat keine Wunder getan, aber das größte Wunder, das es gäbe, das sei dieses Buch selbst. Der Koran betrachtet sich als Offenbarung von Allah, aber übermittelt durch den Erzengel Gabriel. Dazu eine Stelle aus 2. Korinther, zuerst Galater 1, Vers 8 und dann 2. Korinther 11. Paulus sagt den Galatern im Jahr 48, 49, weil sie vom ursprünglichen Evangelium der Gnade zu einem gesetzlichen Evangelium umgekehrt waren, da sagt er: Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das sagt schon das Neue Testament. Also wenn einmal ein Engel aus dem Himmel kommt und er erzählt etwas anderes, ein anderes Evangelium als das im Neuen Testament, dann sei er unter dem Fluch. 2. Korinther 11, 14. Paulus sagt: Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Der Engel Gabriel kommt ja in der Bibel vor. Lukas 1, Daniel 9. Ein Engel des Lichts. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Also, das wird bereits als Warnung im Neuen Testament im ersten Jahrhundert, also Jahrhunderte vor Muhammad, gegeben. Die Muslime erklären den Koran so, im Verhältnis zum Alten Testament, und sagen, auch das Alte Testament und das Neue Testament stammen aus diesem Urbuch. Aber was nicht mit dem Koran übereinstimmt, das ist schlicht eine Fälschung. Also da sehen wir das Grundproblem, wenn wir mit Muslimen sprechen. Der Koran spricht zwar auch über das Alte Testament, das Gesetz Mose und die Psalmen von David und das dann über das Injil, das Evangelium. Aber es hat für sie keine Autorität. Denn sobald wir irgendetwas daraus vorlesen, was im Widerspruch ist zum Koran, dann sagen sie, das ist eine Fälschung. Sie sind also im Vornherein immunisiert. Dann wird auch der Koran betrachtet als Ende aller Offenbarungen. Also in dieser Kette seit Adam, all diese Offenbarungen hätten nun den Abschluss, das Siegel gefunden in Muhammad und dem Koran. Aber dazu lesen wir aus der Offenbarung, dem letzten Buch im Neuen Testament, das im Jahr 95 gewissermaßen die biblische Offenbarung krönt und abschließt. 22,18. Und da spricht Jesus selbst: Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Worten hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Da haben wir eine ganz wichtige Stelle dazu. Der Koran bildet schlicht die Grundlage des Islam. Wir können aus dem Koran selber verschiedene Quellen annehmen. Man kann eigentlich fünf Quellen unterscheiden. Erstens sieht man Einflüsse aus den arabischen Stammesreligionen. Darum ist es wichtig, dass man die Umwelt auch kennt von damals. Zweitens sieht man deutlich Einflüsse aus dem Judentum. Ich sage Judentum, nicht Altes Testament, weil es hat Dinge aus dem Alten Testament drin, aber auch rabbinische Ideen und Gedanken. Drittens findet man Einflüsse eines sektierischen Christentums. Es hat Dinge aus dem Neuen Testament, also Anspielungen, aber es gibt auch solches aus den Apokryphen, aus den neutestamentlichen Apokryphen, die ja heute sowieso keine Kirche anerkennt. Auch die katholische Kirche anerkennt keine neutestamentlichen Apokryphen. Nur sogenannte alttestamentliche. Dann viertens Muhammads eigene okkulte Einflüsse. Also wir müssen diese Offenbarungen nicht irgendwie als eine Einbildung abtun. Und auch die Umstände, dieses Röcheln und Stöhnen und Verkrampfen, das haben wir ja in den anderen Religionen solches auch gefunden, zum Beispiel im Animismus, ist ja das ganz normal. Das ist also real, da muss man mit realen Offenbarungen und Visionen rechnen. Und fünftens, Muhammads persönlicher Ehrgeiz und Selbstbehauptungswille. Nun, der Koran ist ja relativ kurz. Und so brauchte es Klärung für viele andere Fragen. Im 8. Jahrhundert tauchen dann Überlieferungen auf, die schwierige Koranstellen erhellen sollten. Und weitere Überlieferungen, von denen man glaubte, dass sie zurückgehen auf Muhammad. Die wurden gesammelt. Und das führt zu dem zweiten Überlieferungsstrang, das ist der Hadith. Der Hadith hat den zweiten Platz nach dem Koran. Und es gibt dann noch weitere Überlieferungen, die wieder einen tieferen Rang haben. Aber hier muss man nun unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Hadith. Den schiitischen und den sunnitischen. Es ist ja bekannt, dass der Islam hauptsächlich in zwei Richtungen gespalten ist. Und dann gibt es noch viele, viele weitere Spaltungen und Untergruppen. Aber die Hauptspaltungen sind die Sunniten, 90% gehören dazu, und dann die Schiiten. Die unterscheiden sich also in diesem Hadith. Damit etwas als Hadith betrachtet werden konnte, musste man eine Überlieferungskette bis auf einen Augenzeugen von Muhammad nachweisen. Nun, diese Spaltung ist sehr wichtig. Nach dem Tod Muhammads war Abu Bakr, der Schwiegervater von Muhammad, der erste Kalif. Der starb aber bald. Und dann kam der Schwiegersohn von Muhammad, Ali. Der konnte sich nicht durchsetzen. Die Schiiten, das waren die Parteinamen für Ali. Und die sagten, Ali hat ein göttliches Recht, Nachfolger Muhammads zu werden. Denn er ist ja gewissermaßen aus dieser heiligen Familie. Und das wird festgehalten im schiitischen Hadith. Ali wird betrachtet als Bevollmächtigter und auch Schutzherr der Gläubigen. Noch heute. Im schiitischen Islam wird die heilige Familie, das ist Muhammad, Ali, dann Fatima, und auch die Söhne Hassan und Hussein besonders verehrt. Man betet zum Beispiel am Grab von Ali, noch heute. Und die Nachfolger von Ali also die religiösen Nachfolger, die werden verehrt als Imame. Man macht Wallfahrten zu ihren Gräbern. Und sie werden betrachtet als Fürsprecher bei Allah. Nun gab es aber später ein Problem. Der 11. Imam starb mit 4 Jahren. Und dann wurde dann erklärt, er sei entrückt worden. Und deshalb spricht man beim 11. Imam von dem verborgenen Imam, von dem man glaubt, aber eben nur im schiitischen Islam, das wird von den Sunniten abgelehnt, sie glauben, er werde einmal als Mahdi, als Welterlöser wiederkommen. Das ist also ein messianischer Glaube, da kommt der Messias, eben dieser verborgene Imam als Mahdi, wieder. Die Sunniten, die sehen die Zukunft ganz anders, die betonen die Wiederkunft Isas, also Jesus im Islam. Er kommt wieder und dann gäbe es eine Spanne von 40 Jahren, das wird die letzte Gelegenheit sein, um zum Islam überzutreten und dann kommt das göttliche Endgericht, wo die Menschen dann über einen Graben auf messerscharfe Klinge hinübergehen müssen und wer runterfällt, fällt in die Hölle und die anderen kommen ins Paradies. Also gewissermaßen der Gedanke des tausendjährigen Reiches wird hier verkürzt auf 40 Jahre und das wird betrachtet als die Zeit, wo die Menschheit noch eine letzte Chance hat, um zum Islam überzutreten. Also Jesus wird gewissermaßen als zukünftiger Vertreter des Islam, der die Welt zum Islam führt, betrachtet. Also wir sehen, die Schiiten und die Sunniten, die haben eigentlich eine andere Sicht der zukünftigen Dinge. Die Theologen würden sagen, sie haben eine andere Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen. Darin unterscheiden sie sich unter anderem deutlich. Jetzt ein paar Worte zur Ethik, zur Moral im Islam. Und das ist natürlich nur eine Auswahl, das ist ja ganz klar. Aber vielleicht ein paar Punkte, die eben wichtig sind, weil das so im Vordergrund steht und immer wieder diskutiert wird. Zuerst mal die Frage der Heirat. Erlaubt sind im Koran 4 Frauen, aber unbeschränkt sind die Konkubinen. Das kann man nachlesen in der Sure 4, Vers 3. Aber das auch nur, wenn der Mann in der Lage ist, das zu finanzieren. Und heute können die meisten das gar nicht finanzieren. Also eine Frau kostet schon so viel, oder? Und dann kommen noch die Kinder dazu. Und das führt dazu, dass heute in der Praxis in vielen muslimischen Ländern die Ein-Ehe das Normale ist. Aber das war doch in dem Sinn eine Einschränkung gegenüber früher, wo das nicht beschränkt war, diese Einschränkung auf 4 Frauen. Muhammad hatte allerdings 13 Frauen. Mit Khadija, das war immer eine Ein-Ehe. Und dann, als sie gestorben war, da hat er eine um die andere geheiratet. Er hat sogar Blutschande begangen. Er hat nämlich eine enge Verwandte, Zainab, geheiratet. Obwohl im Koran Blutschande in verschiedenen Graden ausdrücklich verboten sind. Aber für ihn gab es dann eine spezielle Offenbarung, Sure 33, 50 bis 52, dass er das eben ausnahmsweise darf, weil er der Prophet ist. Die Frau ist erschaffen für die sexuelle Beziehung mit dem Mann. Sure 789 oder 30, 21. Ungehorsame Frauen soll man schlagen. Sure 4, 38. Das ist sehr ernst. Ich meine, das ist ja ein Problem, über das so wenig gesprochen wird in unserer Gesellschaft. Aber wenn das bekannt wird, das betrachtet unsere Gesellschaft als ein schweres Vergehen. Aber man muss sich vorstellen, wenn man das sogar religiös abstützen kann, wie leicht es da zu Übergriffen kommen kann. Nun, das ist so das eine Bild vom Islam, aber dann ist man doch überrascht, dass es Frauenbewegungen gibt im Islam. Und warum gibt es zum Beispiel in Pakistan die Möglichkeit, dass eine Frau Präsidentin wird? Das ist so ein Widerspruch, sagt man sich. Und wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. Die berufen sich auf Khadija. Und das Verhältnis von Mann und Frau in dieser Ehe war ganz anders. Das war nicht das Verhältnis der Unterdrückung, sondern das war ein Verhältnis, wo wirklich Beziehung und gegenseitiger Respekt und Achtung da war. Und darum kann man im Islam, je nachdem, was man will, kann man das eine mehr betonen als das andere. Das erklärt eben diese für uns schwer verständlichen Widersprüche. Aber die ganze Problematik mit der Frau zeigt sich natürlich auch in den Paradiesvorstellungen, die ich bezeichnen würde als sexistisches Paradies. Wo der Koran sagt, da hat man unzählige, jeder Mann hat unzählige von großäugigen Jungfrauen zur Verfügung und er kann sich dauernd am Alkohol genüsslich machen, ohne betrunken zu werden und so weiter. Also das ist quasi das Ideal, auf das der Mann im Paradies wartet. Der Koran sieht den Menschen als zugleich böse und zugleich gut an. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel im Hinduismus wird der Mensch grundsätzlich als gut gesehen. Wir haben gesehen, es ist eine Sünde, nach dem Hinduismus den Menschen einen Sünder zu nennen. Aber da haben wir ein Zwischending hier im Islam. Der Mensch wird böse und gut gesehen. Also die Möglichkeit zum Guten, die Möglichkeit zum Schlechten. Das erklärt die ganze Gesetzlichkeit. Es gibt aber keine Heilsgewissheit. Ganz im Gegensatz zum Evangelium, wo der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, von denen, die an ihn glauben, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Sie gehen nicht verloren ewiglich. Oder Römer 8, Vers 1. Also ist keinerlei Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Oder die Schlussverse von Römer 8. Ganz wunderbar. Nichts, aber auch gar nichts kann uns von der Liebe Gottes noch trennen. Also, das bezieht sich auf die, die wirklich wiedergeboren sind. Der Islam kennt keine Neugeburt. Also, dass der Mensch neues Leben bekommt, wie das in Johannes 3 durch den Herrn Jesus gelehrt wird. Der Mensch muss von Gott von oben her völlig erneuert werden, das kennt er nicht. Wie wird man dann denn Moslem? Man muss das Glaubensbekenntnis ablegen. In Gegenwart von einer Zeugenschaft und versprechen, die fünf Pfeiler des Islam einzuhalten. Also es braucht keine Reue, Beugung über das vergangene Leben, eben was die Bibel als Buße und Umkehr bezeichnet. Und das ist ja der Punkt, was unserem stolzen, rebellischen Wesen so Mühe macht. Und so ist es natürlich viel einfacher, sich auf diese Weise zu bekehren. Wer ist Gott, wer ist der Mensch im Islam? Die Sure 112, das ist übrigens eine der wichtigsten Suren, das ist ganz kurz. Also wenn Sie die durchlesen, haben Sie das Wichtigste schon gelesen. Es gibt nur einen Gott und niemand neben ihm. Gott hat keinen Sohn. Weiter wird durch den Koran total geleugnet, Gott als Vater. Also Allah darf niemals als Vater gesehen werden. Das bedacht man als Lästerung, als Gotteslästerung. Und es gibt keinen Sohn Gottes. Und auch der Heilige Geist wird nicht, seine Gottheit wird auch geleugnet. Also die Begriffe Vater, Sohn, das darf man auf keinen Fall in Verbindung mit Gott bringen. Jetzt dazu aus dem ersten Johannesbrief. Der wurde ja um 90 nach Christus geschrieben. Und zwar im Blick auf diese Irrlehren, die da schon stark kursierten unter den Christen. Diese Irrlehren, die dann eben wichtig waren, auch in der Zeit von Mohammed. Und da wurde eben auch die Vaterschaft und die Sohnschaft Christi angegriffen. Und so sagt ums Jahr 90 der Apostel Johannes, oder sogar 1. Johannesbrief sogar später, 95 bis 100 kann man den ansetzen, da sagt er, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist doch verbannt. So ausdrücklich wurde das Jahrhunderte vorher schon in der Bibel festgehalten. Dieser ist der Antichrist, also der, der sich gegen Christus wendet, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und dann die Ermahnung, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Das sind die Fundamente des Christentums, das habt ihr von Anfang an gehört, sagt Johannes, einige Jahrzehnte nach der Entstehung des Christentums. Wenn das in euch bleibt, ja, dann ist eben die Gemeinschaft mit Gott möglich. Glaube wird im Islam viel mehr verstanden als ein intellektuelles Wissen. Natürlich, manches, was ich sage, das ist verallgemeinert und Sie würden dann einen Moslem finden, der sagt, nein, nein, ich sehe das anders. Aber ich muss verallgemeinern das Hauptsächlichste, wie das hauptsächlich vertreten wird, darstellen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Mystiker im Islam, die Sufis. Das ist natürlich eine total kleine Spezialgruppe. Aber Glaube wird gesehen als intellektuelles Wissen, für Wahrhalten. Es gibt einen Gott, sein Prophet ist Mohammed. Und so ist hier keine Herzensbeziehung da. Und auch nicht eine Vertrauensbeziehung. Im Islam wird auch geleugnet, dass der Mensch im Bild Gottes erschaffen worden ist. So wie das in 1. Mose 1, 27 steht. Und das ist ganz logisch, denn Allah wird gesehen als der Unnahbare, der total Andere. Darum kann der Mensch nicht in seinem Bild geschaffen sein. Und das führt dazu, als Moslem darf man Allah keine persönlichen Gebetsanliegen bringen. Keine Fürbitte. Das ist ganz wichtig. Ich meine, ich habe jetzt einiges so erzählt über, was auch im Islam als peinlich empfunden wird und so. Wenn wir mit Muslimen sprechen, dann sollen wir natürlich auf keinen Fall mit diesen Dingen kommen. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir wissen. Aber wir dürfen nie jemanden verletzen oder herausfordern. Denn dann verschließt er sich sowieso. Und es ist auch nicht anständig, jemanden zu verletzen. Also mit Achtung begegnen, das ist das, was das Neue Testament uns lehrt. Aber wir müssen diese Dinge wissen. Aber positiv können wir sagen, schau, wir haben eine Beziehung zu dem einen Gott. Aber wir dürfen im Vertrauen alle unsere Probleme, alles, was uns belastet, auch mit der Familie und im Beruf, und diese Dinge können wir Gott ganz vertrauensvoll sagen und wir wissen, er hört und nicht, dass er sofort, immer sofort eingreift, aber wir erleben das, wie Gott uns führt und sich sogar für die kleinen Dinge des Lebens interessiert. Das kennen Sie nicht. Das ist ganz, ganz etwas Eindrückliches. Und wir können auch für andere Leute beten, wir können auch für sie beten. Ich habe einen Bekannten, der ist extra in Lausanne in die Quartier gegangen, wo Ausländer wohnen, Pakistaner und so weiter. Geht er von Tür zu Tür, zu zweit ist er gegangen und dann machen die auf und er sagt, wir glauben an einen Gott, der die Ausländer liebt und wir möchten das mit euch teilen. Die Türen sind offen. Das kennt man nicht, so etwas. Also, so etwas anderes, als was wir in Philipper 4, Vers 6 bis 7 finden. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Dann, im Islam kennt man nur Anbetung. Und für Gläubige gibt es natürlich kein Vater-Kind-Verhältnis, sondern Herr-Sklaven-Verhältnis. Sure 19, 94 zeigt das. Im Gegensatz zu Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein, zu werden. Auch im Paradies gibt es nach dem Islam keine Begegnung mit Allah. Das ist wichtig. Er ist der Unnahbare. Und das bleibt er. Aber der Christ wartet darauf, dass er seinen Herrn einmal sehen wird und die Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott in Ewigkeit wird genießen können. Allah kann keine Gemeinschaft mit Menschen haben. Ganz wichtig. Es gibt keine Gemeinschaft mit Gott. Wieder, ich spreche jetzt nicht über die Sufi, diese Spezialgruppe, die mit ekstatischen Erlebnissen schon so etwas von sich behauptet. Aber der normale Islam kennt das überhaupt nicht. Ich lese 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Also wir sehen diese Gegensätze. Zwischen Gott und Mensch gibt es eine absolute Wesensungleichheit. Und Allah im Islam kann nicht als Liebe bezeichnet werden in seinem Wesen. Im Gegensatz zu 1. Johannes 4, 8 bis 10, Gott ist Liebe. Ich lese vor. Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Es gibt also auch das Verhältnis von Liebe Gottes zum Menschen gibt es nicht. Natürlich wird über Allah den Barmherzigen und den Allbarmherzigen gesprochen. Aber das arabische Wort Rahamim bezeichnet vielmehr das Mitleid haben. Es ist nicht das Lieben, was die Liebe ausdrückt. Vor Allah ist der Mann ein Nichts und die Frau ein gar nichts. Jetzt kurz etwas über Jesus im Islam. Verschiedene Themen werden behandelt, zum Beispiel seine Geburt, Sure 19, 16 bis 36, Jungfrauengeburt. Aber das wird gesehen als Jesus ist erschaffen worden aus dem Nichts in Maria. Nicht eine Zeugung. Damit wird auch die Präexistenz, dass Jesus Christus schon vorher existiert hat und damit auch seine Gottheit geleugnet. 1. Johannes 4, Vers 1 sagt aber, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Also ganz klar, Jesus Christus ist gekommen, präexistent, er ist im Fleisch gekommen, er ist Mensch geworden. Und wer das leugnet, ist aus dem Geist des Antichrists. Dann wird auch gesprochen über die Wundertaten Jesu, Sure 5, 110. Heilungen, Totenauferweckungen. Diese Stelle hat übrigens auch schon Muslime dazu geführt, zum Glauben zu kommen an Jesus Christus. Weil sie sehen, der Koran sagt, Isa hat Wunder getan, aber Muhammad nicht. Dann die Verkündigung Jesu wird umschrieben in Sure 43, 63 bis 64. Er wird gewissermaßen als Verkündiger des Islam hingestellt. Dann wird über den Tod gesprochen in Sure 4, 156. Und da wird gesagt, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern ein anderer, der gleich aussah wie er, Allah hat das so gewirkt, den haben sie gekreuzigt. Und warum ist das für sie so wichtig? Für sie ist der Glaube an eine Kreuzigung Jesu gewissermaßen der Glaube an einen ohnmächtigen Gott. Zutiefst. Der Islam ist die Religion der Macht, des Sieges, des Krieges. Aber der Glaube an einen Gekreuzigten, das ist der Glaube an einen ohnmächtigen Gott. Das ist ein Ärgernis. Nun, das hat Paulus geschrieben in 1. Korinther 1 schon. Jahrhunderte zuvor hat er gesagt, 1. Korinther 1, 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Dann wird auch im Islam über die Wiederkunft gesprochen, das haben wir bereits angetönt. Jetzt die Bibel im Koran. Ich habe schon gesagt, der Koran wird als Bestätigung aller früheren Offenbarungen angesehen. Aber an die Juden und an die Christen wird der Vorwurf gemacht, ihr habt die Bibel verfälscht. Und darum stimmt sie so oft nicht mit dem Koran überein. 9-mal wird das gesagt in Sure 2, 5-mal in Sure 3, 4-mal in Sure 4 und 5. Aber der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 17 bis 18, dass kein Jota und kein Strichlein von dem Gesetz je vergehen wird. Und in Lukas 21, 33 hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nun, heute, 50 Jahre nach den Entdeckungen der ersten Rollen von Qumran, können wir sagen, jetzt gehen wir zurück bis in vorchristliche Zeit mit der Kenntnis des Alten Testaments. Die Bibel ist nicht verändert worden. Es ist nicht eine neue Bibel gemacht worden. Wir sehen eine ganz getreue Überlieferung bis in vorchristliche Zeit zurück. Weiter, wir haben heute in unserer Zeit 5300 griechischen Handschriften vom Neuen Testament und seit dem 20. Jahrhundert sogar Handschriften, die ins 1. Jahrhundert zurückgehen. Und die zeigen, die Bibel ist nie geändert worden. Zum Beispiel der P47 umfasst 80% der Paulusbriefe, stammt aus der Zeit 75 bis 100 nach Christus. Das ist die gleiche Bibel, die die ägyptischen Bauern damals hatten, wie wir sie schon immer hatten. Also, es ist auch wieder wichtig, solche Dinge zu wissen, nicht um mit Muslimen zu streiten. Das nützt nichts, kein Schlagabtausch. Wenn jemand fragend ist und ja, wie kann man das denn begründen, dass die Bibel nicht verändert worden ist, dann helfen diese Dinge. Aber bitte nicht zum Streiten benutzen. Wir gewinnen keinen Muslimen, sondern wir verlieren ihn. Dann der letzte Punkt ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir an einem früheren Bibelstudientag unter dem Thema Wer ist ein Gott wie du schon behandelt haben. Und das ist quasi für um mit nach Hause zu nehmen. Da habe ich einfach zusammengestellt, wie kann man aus der Bibel die Dreieinheit, die Trinität wirklich begründen. Nun, ein paar Punkte draus nur. 5. Mose 6, Vers 4 zeigt klar, es gibt nur einen einzigen Gott. Aber im Neuen Testament geschieht die Taufe, die christliche Taufe nach Matthäus 28, 19, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Achtung, nicht auf die Namen, auf den Namen. Und warum geschieht die Taufe so? Das ist ganz wichtig, weil damit geklärt wird, dass es für den christlichen Glauben fundamental ist, der Glaube an den dreieinen Gott. Darum ist er in der Taufe verankert. Ich habe weitere Stellen angegeben, wie Gott im Alten Testament, 1. Mose 1, 26, 11, 7 und Jesaja 6, Vers 8, in der Mehrzahl spricht von sich. Und ich habe auch einige Stellen angegeben in Hosea und Zacharia, wo ganz deutlich über zwei Personen gesprochen wird und sie beide heißen Jahwe. Jahwe sendet Jahwe in Zacharia 2. Wie ist das möglich? Ein Gott, ein Jahwe, aber es sind mehr als eine Person. Es ist wichtig, die Bibel zeigt uns verschiedene, sich ergänzende Wirkungen in der einen Gottheit. Pläne stehen speziell in Verbindung mit dem Vater. Er hat die Schöpfung geplant, 1. Korinther 8, Vers 6. Alles kommt von ihm. Aber der Sohn hat es ausgeführt, 1. Korinther 8, Vers 6. Alles ist durch ihn geworden und nach Psalm 33, Vers 6, durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Die Erlösung auch. Gott hat die Erlösung geplant, Epheser 1, Vers 3. Die Auserwählung und Zuvorbestimmung ist von ihm. Aber Christus ist gekommen, um zu sterben Und Hebräer 9, Vers 14 sagt, er hat sich geopfert in der Kraft des ewigen Geistes. Dann habe ich auch noch einige Stellen zusammengetragen, wo deutlich wird, dass der Heilige Geist eine Person ist, dass er Gott ist. Und weiter die Gottheit und Menschheit Christi, wie die ausführlich im Neuen Testament bezeugt wird. In Römer 9, Vers 5 wird er sogar genannt, Gott über alles, gepriesen in Ewigkeit. Wir sehen also, das sind Gegensätze, die sind absolut unvereinbar, aber die müssen wir kennen. Ich habe auch noch ein paar Quellenhinweise angegeben. Der letzte Punkt von Christine Schiermacher gibt es in zwei Bänden der Islam. Das ist eine ganz umfassende Studie über den Islam. Da findet man alle Punkte sehr gut zusammengestellt, nach Lektionen geordnet. Und sie selber ist Christin. Also sie heißt nicht nur Christin, sondern sie ist Christin. Und Islamwissenschaft hat sie studiert und auch promoviert. Dann gibt es noch weitere Literatur, die ich da angegeben habe. Als Koranausgabe wird allgemein unter Islamwissenschaftlern die Reklamausgabe als die genaueste deutsche Ausgabe angesehen. So, das nur so als Tipp. Es ist auch billig, so eine kleine Ausgabe. Ja, es ist Zeit. Wir müssen zum Schluss kommen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Der Islam im Licht der Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.